Taktlos, Ausgabe 140. Unser Thema heute, die Musikpolitik der neuen Bundesregierung. Zu Gast sind Agnes Krumm-Wiede, Grünen-Abgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien, Matthias Pannes, Bundesgeschäftsführer des Verbands Deutscher Musikschulen, Felix Falk, Jazzer, ehemaliger Büroleiter von Monika Griefern und zugeschaltet Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Frau Krumm-Wiede, was alles hat Ihnen an unserer Standpaukenglosse denn nicht gefallen?
Also erstens mal kamen da meine Inhalte zu kurz und wurden falsch beleuchtet. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, die Kulturpolitik ist ein Stiefkind der Politik. Das ist vollkommen richtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass Frau Jochimsen, genauso wie ich, auch darauf pochen, dass das Staatsziel Kultur ins Grundgesetz gehört. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kann auch eine Grundlage sein für die Einführung eines Nothilfefonds, weil wir uns dann nicht mehr darauf verlassen müssen, dass Kultur eine freiwillige Leistung ist, wie es in vielen Branchen so ist, sondern man hat eine ganz andere juristische und haushaltspolitischen Spielraum, wenn das Staatsziel Kultur im Grundgesetz verankert ist. Und es ist auch deswegen wichtig, weil es mir zum Beispiel, mir geht es vor allem um den kulturellen Bildungsauftrag. Ich bin auch der Meinung, da gehört bei mir eben auch der Hip-Hop dazu und ich möchte auch die Soziokultur stärken. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht mir nicht nur um die elitären Musiker, um die großartig ausgebildeten Musiker, zu denen ich auch selber gehöre. Für die muss man auch was tun. Man muss auch die soziale Lage dieser Menschen verbessern. Aber mir geht es vor allem darum, dass wir endlich ein Gegengewicht finden zu dem mechanistischen Denken in unserer Gesellschaft. Ich glaube, unser Bildungssystem ist im Moment so eine Leistungseinbahnstraße mit kognitiven Scheuklappen. Also die kulturelle Bildung, die kreative Bildung kommt da viel, viel zu kurz. Wir brauchen mehr Fantasie, wir brauchen mehr Zeit zum Spielen für unsere jungen Menschen, zum Musikspielen, zum Spielen allgemein, um sich zu entfalten, um ihre Persönlichkeit zu entfalten. Und da fände ich es zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Ansatz. Dafür möchte ich mich einsetzen. Zum einen für ein Projekt Künstler an die Schulen. Das ist nochmal eine Ausweitung des Projekts Jedem Kind ein Instrument. Und zum anderen fordere ich, und auch dafür möchte ich mich einsetzen, zu einem Prozess analog zur PISA-Studie, der also die Notwendigkeit von kulturellen, kreativen Bildungsinhalten festlegt und auch genauso evaluiert in regelmäßigen Zeitabständen, wie das mit der PISA-Studie passiert. Von der OECD aus sollte das gehen. Dass man es einfach auch für die Formalisten unter uns einfach mal belegt, was das bewirkt, wenn sich ein junger Mensch mit kultureller Bildung, mit Theater, mit dem, was er liebt, mit der Musik, die der junge Mensch liebt, also Hip-Hop, Rap oder Punk oder Jazz auseinandersetzt, ja? Wenn es dafür Zeit gibt an den Bildungseinrichtungen, das brauchen wir.
Matthias Pannes.
Also ich denke auch, was uns als Musikschulen mit den Vorstellungen von Frau Krumm wieder eint, ist die Qualitätsvorstellung. Die Qualitätsvorstellung von privaten Musikpädagogen wie von ausgebildeten Musikpädagogen an den Musikschulen ist der einer langfristigen Bildungsaufgabe, einer langfristigen Bildungsarbeit, einer kontinuierlichen Bildungsarbeit und nicht von kurzfristiger Projektitis in Musikvermittlungsprojekten oder in kurzatmigen Präsentationen kulturellen Eintagsfliegen.
Oder ist da Jeki gemeint?
Nein, der Jeki ist da nicht gemeint. Jeki ist im Grunde genommen ein Einstiegsprogramm, um eine breite musikalische Öffnung, einen breiten musikalischen Zugang zu bilden. Die Frage ist nur, wo Jeki dann hinzielt, wo Jeki die Kinder dann stehen lässt und wie die Anschlussfähigkeit von Jeki ist. Da ist sicherlich noch eine ganz große Aufgabe für das Ruhrgebiet, wenn die ersten Jahre von Jeki einmal durch sind. Aber nochmal, wenn es uns nicht gelingt, gemeinsam in der Politik eine Qualitätsvorstellung von kultureller Bildung weiter wachzuhalten und durchzusetzen, dann sieht es schlecht aus. Und da ist ein Negativbeispiel natürlich der Bildungsgipfel oder dieser Bildungshügel, den die Bundeskanzlerin seinerzeit veranstaltet hat und von dem es hieß, es soll eine Neuauflage kommen, aber bis heute ist davon nichts zu spüren. Und vor allen Dingen ist da die kulturelle Bildung in keiner Weise berücksichtigt worden. Also da will ich Frau Krumm wieder ausdrücklich beipflichten.
Da ist Olaf Zimmermann doch von Kultur überhaupt nicht die Rede gewesen. Ist das nicht wirklich ein typisches Beispiel für das Versagen aller kulturpolitisch Tätigen? Nicht nur im Bundestag, sondern auch vielleicht in den im Kulturrat versammelten Verbänden?
Ich würde ganz gerne auch wirklich noch etwas sagen zu dieser Klosse von Herrn Hufner, weil er hatte in einem Bereich, glaube ich, hat er recht. Es kommt auch im Bereich der Kulturpolitik darauf an, dass man professionell arbeitet. Da unterscheidet sich das Thema Kulturpolitik überhaupt nicht von anderen Bereichen der Wirtschaftspolitik, der Medienpolitik oder der Agrarpolitik. Es kommt darauf an, dass Profis in diesem Bereich arbeiten. Aber ich kann diese Diagnose, dass wir also eine so verheerende Situation auf der Bundesebene im Deutschen Bundestag hätten, die kann ich nicht sehen. Also wir haben dort erfolgreiche Bundestagsabgeordnete, stimmt, es sind viele wichtige, wirklich ja auch Könnerinnen besonders, herausgefallen. Das ist aber keine böse Tat der Kulturpolitik gewesen, sondern das waren die Wähler, die einfach diese Personen nicht
gewählt haben. Das war auch die Parteiraison, die zum Teil irgendwie da Persönlichkeiten, speziell jetzt bei der SPD oder auch bei der CDU hochjatzt, die eigentlich schon längst vielleicht...
Ja gut, also die SPD hat zwei ehemalige Ministerinnen, Ulla Schmidt und Brigitte Fitz, in den Kulturausschuss.
Das Kabinett ist da.
Na und? Der SPD. Hat sie genommen. Die sind beide noch in einem Alter, dass sie bestimmt noch nicht in die Rente gehen
aber
wollen.
Aber in einem
deswegen
geistigen
hoffe ich,
Zustand.
Dass sie wirklich etwas machen werden. Ne? Also und gerade auch für die Kulturpolitik positiv arbeiten werden. Also ich glaube, wir gewinnen nichts dabei, wenn wir die aktiv sind und die Profis in diesem Bereich sind, wenn wir die quasi herunterreden, sondern wir müssten es eher schaffen, dass mehr Politiker Begeisterung für den Bereich Kulturpolitik bekommen und dass sie eher sagen würden, wir wollen auch kulturpolitisch tätig werden.
Ich glaube, die Begeisterung ist da, aber ich glaube manchmal an der falschen Stelle. Also Kulturpolitik wird manchmal eher als roter Teppich begriffen, auf dem es schön ist zu stehen, aber den Teppich will dann keiner bezahlen oder sich dafür einsetzen, ihn zu bezahlen. Also im Moment kann man ja den Abgeordneten noch nicht so viel vorwerfen, denn so viel konnten sie noch gar nicht machen in der Zeit. Aber ich bin auch sehr gespannt, ob beispielsweise die Ministerinnen und Ex-Minister, die jetzt im Kulturausschuss sitzen, der ja wirklich hochrangig besetzt ist im Moment, ob die das dann einlösen, indem sie sagen, Kultur ist das Angenehme, wo ich mich gern sehen lasse, oder ob es wirklich so ist, dass die sagen, jetzt da packe ich richtig mit an. Also ich sehe da mehrere, die neben der Frau Krumwiede ist da zum Beispiel auch von der CDU jemand ganz neu reingekommen, der Christoph Poland. Da ist ganz lustig, dass wir als Band vor, ich glaube, 3 Jahren bei dem gespielt haben, weil der in Mecklenburg eine kleine Kulturreihe macht und ich den sozusagen als Veranstalter kenne und jetzt sitzt er im Bundestag. Von denen erhoffe ich mir also schon sehr viel Fingerspitzengefühl und auch Durchsetzungskraft.
Es war so eine Situation, als wir uns alle vorgestellt haben in dem Kulturausschuss, da klang das auch so. Also alle meine Kolleginnen und Kollegen haben also sehr engagiert gesprochen, dass sie also brennen für die Kultur und dass sie sich engagieren wollen für die Verbesserung der sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern. Und als ich dann an der Reihe war, habe ich gesagt, und das sage ich auch immer noch, aber ich komme aus der sozialen Lage. Ja? Ich habe vielleicht nicht oder ganz sicher noch nicht das juristische Handwerk, das man braucht als Kulturpolitiker.
Vielleicht
aber ich habe, ja, vielleicht ist das eben ganz gut. Und ich kenne einfach die Bedürfnisse. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, ich bin da sehr authentisch in meinem Gebiet. Und ich bin übrigens, was ich auch noch anfügen wollte, sehr, sehr bestürzt über den Koalitionsvertrag, wo einfach wieder einmal viel zu wenig Empfehlungen aus der Enquete-Kommission übernommen wurden. Ich gehe nochmal auf das Staatsziel Kultur ein, was ich wirklich für sehr, sehr notwendig halten würde. Was auch nicht übernommen wurde, es ist keine Rede davon, von einem sehr wichtigen Aspekt, und das heißt Erhaltung und Förderung kultureller Infrastruktur. Das hat man bewusst nicht erwähnt. Man wird schon wissen, warum. Ja, und ja, das finde ich einfach sehr, sehr schade. Ja. So wird uns einfach auch immer wieder stückchenweise immer mehr von unserem geistigen Nährboden entzogen, als was ich die Kultur bezeichnen würde.
Davon sind die Musikschulen zum Beispiel deutlich betroffen, immer noch im Bereich der freiwilligen Leistungen. Gibt es denn überhaupt eine Chance, ähnlich wie in manchen Bundesländern, ich denke an Sachsen, das Ganze im Rahmen eines Kulturraumgesetzes doch zu stabilisieren, zu befestigen, Matthias Pannes?
Es gibt Länderverantwortung. Gerade die östlichen Bundesländer haben einen hohen Anteil an Landesförderung im Musikschulbereich. Aber das ist nicht der Punkt. Ich muss nochmal darauf zurückkommen, dass letztendlich die kommunale Finanzlage der Ausgangspunkt ist für ein Leben oder Überleben auch im musikalischen Bildungsbereich. Und wenn hier nicht Änderungen im kommunalen Finanzausgleich oder wenn hier nicht Änderungen in dem Föderalismus-Kontext, dass sozusagen die Entflechtung, die letzte Legislaturperiode übrigens auch mit sich gebracht hat, Herr Zimmermann, das war nicht nur alles glücklich gelaufen, diese Entflechtung nicht mehr so zum Tragen kommt, sondern hier eine gemeinsame Verantwortung aller staatlichen Ebenen stärker wieder Raum greift, wenn da Wege gefunden werden, dann ist, glaube ich, ein Überleben auf jeden Fall möglich.
Die Reibungsverluste durch die föderale Struktur, die Kulturhoheit der Länder im Verhältnis zum Bund wirken riesig. Woran liegt's? Was wird so ändern?
Olaf Zimmermann?
Ja, ich glaube, dass wir ein riesiges Problem im Bereich des Föderalismus haben. Er funktioniert nämlich nicht mehr richtig. Das ist das Problem. Das heißt also, wir haben Verantwortungen verteilt. Ich stimme Herrn Pannes absolut zu. Die beiden Föderalismusreformen, die in den letzten Jahren versucht wurden, sind beide letztendlich gescheitert, weil sie sich nicht an die Probleme herangetraut haben, um die es nämlich wirklich ging, nämlich wirklich um eine andere Finanzzuordnung. Und die Kommunen, die ja eigentlich durch die Länder vertreten werden, also die sind ja juristisch verfassungsrechtlich gesehen Teile der Länder, werden aber von den Ländern gar nicht vertreten. Das haben wir jetzt gerade bei den aktuellen Abstimmungen im Bundesrat gesehen, wo es also um eine Steuerentlastung auf Kosten der Kommunen ging und die Bundesländer zugestimmt haben, obwohl sie wussten, dass die Kommunen gar nicht wissen, wie sie diese Kosten oder diese Einnahmeausfälle dann also ausgleichen sollen. Das ist ein grundsätzliches Problem und wir schlittern immer stärker in dieses grundsätzliche Problem hinein. Da sehe ich aber im Moment, das muss ich ganz offen sagen, aber auch gar keine Lösungsmöglichkeiten, weil wir ja nur im Konsens eine Lösung letztendlich erreichen könnten und die Länder bereit sein müssten, einzusehen, dass man in bestimmten Bereichen Veränderungen einfach machen müsste. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man anerkennen muss, dass bestimmte Aufgaben auch im Bereich der Kultur, auch der Kulturförderung auf der Bundesebene gemacht werden müssen und bestimmte Aufgaben in einer viel größeren Eigenverantwortung, aber auch mit den dazu zugeordneten Mitteln auch auf der kommunalen Ebene gemacht werden müssten. Aber diese Bereitschaft, die kann ich im Moment gar nicht erkennen.
Wir machen weiter mit Live-Musik. Felix Falk hat schon seinen Platz gefunden, wieder bei seiner Band Moblo. Und die hören wir jetzt und danach gibt es sofort die Meldungen aus der Welt des Wahren, Schönen und Guten mit Gabi Hinterstreuser.